Nachdem ich vorhin gefragt worden bin, wann ich das letzte Mal im Kino war, dachte ich, ich fange mit einer Kinogeschichte an zu unserem Thema. Ich weiß nicht, wer von euch jemals den Film Vertical Limit gesehen hat. Das ist schon 3 Jahre her, 4 Jahre her. Kennt ihr den, wer? Der hat eine der rasantesten Anfangsszenen, die ich überhaupt gesehen habe im Kino. Da sieht man eine Gruppe von Bergsteigern an der senkrechten Wand hochklettern. Vater und 2 erwachsene Kinder. Und über ihnen stürzt dann plötzlich eine andere Gruppe ab. Die reißen sie ein Stück mit, weil sich die Seile verhaken. Und dann hängen die 3, während die anderen schon längst weg sind, dann hängen die 3 ein paar hundert Meter über dem Boden an einem einzigen Haken oder einer einzigen Klammer, die da noch in der Felsspalte bleibt. Und die rutscht immer weiter raus. Und der Vater hängt unten, in der Mitte der Sohn und oben die Tochter, aber sie schafft es nicht mehr, noch eine andere Befestigung in die Wand zu kriegen. Und schließlich, es gibt eine kurze Diskussion, die dauert nur ein paar Sekunden, die einem wie die Ewigkeit vorkommen, bringt der Vater, der unten hängt, den Sohn in der Mitte dazu, sein Messer aus der Tasche zu ziehen und das Seil durchzuschneiden. Was bedeutet, dass der Vater abstürzt und tot ist, aber dass die beiden Kinder überleben. Die Alternative wäre gewesen, sie stürzen alle 3 ab. So eine Entscheidung innerhalb von ein paar Sekunden treffen zu müssen, ist furchtbar. Und der ganze Film hat dann damit zu tun, wie die beiden, die das überlebt haben, dann damit klarkommen. Ich will auch gar nicht mehr erzählen, wie der Film weitergeht. Nur als ich diese Anfangsszene gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, was für eine Illustration für das Evangelium. Ne? Einer stirbt und die anderen überleben. Und ich habe gedacht, irgendwann besorge ich mir die DVD und irgendwann, wenn es mal richtig passt, dann zeigen wir das in einem Gottesdienst. Und um zu erklären, wie das war mit Jesus und warum Jesus gestorben ist und warum wir leben können dadurch. Dann habe ich noch eine Weile weiter darüber nachgedacht und überlegt, das Beispiel ist interessant und es ist gut und die Szene ist unglaublich dramatisch, aber wie alle Beispiele hat es seine Grenzen. Und dann ist mir aufgefallen, die Art und Weise, wie wir, ich mag jetzt nicht einfach jeden hier vereinnahmen dafür, aber wie ich lang gelernt habe und viele andere mit mir das Evangelium zu erklären, wenn man es mal kurz erklären sollte, war ein bisschen wie in dem Film. Nämlich, unsere Version des Evangeliums hieß, Jesus stirbt für meine oder für deine Sünden, er bezahlt den Preis. Und wenn du das glaubst, dann wirst du dadurch gerecht und wenn du dann irgendwann mal stirbst, dann kommst du in den Himmel. Deswegen muss man auch Leute, bevor man das Evangelium immer fragt, immer fragen, ob sie denn in den Himmel kommen möchten. Mit dem kleinen Problem, dass ich festgestellt habe, viele Leute, die ich kenne, die denken nicht darüber nach, wie sie in den Himmel kommen. Und Himmel finden sie nicht mal so attraktiv. Ein Freund von mir war neulich bei einem Therapeuten und der Therapeut sagt, ich weiß schon, sie sind Christ, aber mir graut es immer vor dem Himmel, da will ich überhaupt nicht hin, das ist alles so perfekt da. Ich glaube, er hat Angst, dass er arbeitslos ist im Himmel. Das könnte auch passieren, aber er hat Angst davor, dass alles so toll ist, dass es die pure Langeweile wird dann da oben. Und da ist er nicht alleine damit. Und dann haben wir zu unserer Präsentation des Evangeliums noch ein kleines PS, nämlich, bis du in den Himmel kommst, solltest du dich jetzt besser gut benehmen und Gott keine Schande machen. Und dann haben wir noch ein kleines PS, was wir noch hinterher schieben und sagen, ach ja, stimmt, es gibt auch noch sowas wie Kirche oder Gemeinde und da solltest du hingehen. Hilft irgendwie. Wir können nicht genau sagen, warum, aber es hilft irgendwie. Und wir haben dann eine Antwort gegeben, nämlich, warum ist Jesus an diesem Kreuz gestorben, das man überall noch sieht und sogar auf eurem Logo ist aufgetaucht, leicht verfremdet und 45 Grad gekippt. Wir haben eine Antwort gegeben, aber uns ist gar nicht bewusst, dass wir mit dieser Antwort viel mehr Fragen geweckt haben, als wir beantwortet haben. Und ich gehe mal auf ein paar raus. Ich habe mich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren mit einer ehemaligen Klassenkameradin über das Thema unterhalten und die sagt, obwohl sie kirchlich aufgewachsen ist, obwohl sie sogar mal ein Semester Theologie studiert hat, gesagt, ich kann bis heute nicht verstehen, warum da eigentlich jemand sterben musste wegen mir. Was ist es eigentlich für ein Gott, der das verlangt? Ist er so ein Prinzipienreiter? Ist er so streng? Ist er so engstirnig? Ist er Und das ist die schlimmste Frage, so brutal, dass da unbedingt Blut fließen muss, damit hier irgendwie wieder alles ins Lot kommt. Die nächste Frage ist, was hat der eigentlich für ein Bild von mir? Bin ich so schlecht? Und zwar nicht nur im Vergleich zu meinen Mitmenschen, sondern bin ich so abgrundschlecht in seinen Augen? Und das hat ja dazu geführt, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir dann immer die Versuchung da war, wenn man so ein missionarisches Gespräch führt, wo jemand fragt, was sagt ihr denn da als Christen, dann muss man immer erst die schlechte Nachricht rüberschieben und immer irgendwo den Punkt finden, wo jemand seine Leichen im Keller hat oder wo jemand seine Schuldgefühle hat, um irgendwie diesen Knopf zu drücken, damit er dann überhaupt das Evangelium hören kann, weil nur jemand kann das Evangelium verstehen, der vorher begriffen hat, wie unglaublich schlecht er ist oder wie unglaublich groß das Problem ist, das er hat. Zumindest das Problem mit Gott. Schließlich ist Jesus eigentlich nur Mensch geworden, um zu sterben? Was war eigentlich mit den 3 Jahren, die er da mit seinen Jüngern umhergezogen ist und gelehrt und gepredigt hat? Und wo wir schon beim Sterben sind, wo kommt in der Logik mit dem Preis, der da bezahlt wird, eigentlich die Auferstehung vor? Also ich meine, hätte das auch funktioniert, wenn er einfach nur gestorben wäre? Oder um es nochmal zugespitzt zu sagen, ich bin neulich über ein Zitat gestolpert von einem amerikanischen Theologen, Leroy Schulz, und der hat gesagt, wenn Gott es eingerichtet hat, dass die Schuld der Menschen in vollem Umfang beglichen wurde, inwiefern sollten wir das noch als Vergebung bezeichnen? Wenn eine rechtliche oder finanzielle Schuld erlassen wird, dann muss sie nicht beglichen werden. Wenn Gott oder Gott der Sohn die Schuld tatsächlich bezahlt hat, dann braucht Gott nicht mehr zu vergeben. Wenn eine Zahlung geleistet wurde, sollten wir nicht besser von Ausgleich reden als von Vergebung? Ich denke, diese Variante, die ich jetzt zugegebenermaßen ein bisschen karikiert habe, hat schon ein gewisses Recht. Aber, und jetzt kann ich mal das erste Bild haben, wenn ihr dieses Bild hinter mir anschaut, kann mir irgendjemand sagen, was da drauf ist? Das ist ein bekanntes Gemälde von Lukas Cranach. In der Darstellung von unseren Bildern ist es so, dass du die 3 Grundfarben Rot, Grün und Blau hast. Und ich habe einfach meinem Computer hier Rot und Blau weggenommen. Hat nicht ganz funktioniert, aber ihr seht jetzt halt, was vom Grün hauptsächlich noch übrig ist. Und ich glaube, das Beispiel von Vertical Limit, wie die Version des Evangeliums, wo es hauptsächlich darum geht, dass ein Preis bezahlt und Schuld getilgt wird, die sind ungefähr so. Von 3 Farben fehlen 2. Kann ich das nächste sehen? Oh, jetzt habt ihr das gerade durch, super. Kann ich nochmal zurück? Das sind 2 Farben hier gewesen, ja, Rot und Blau. Das war nur Grün. Da sieht man schon ein bisschen mehr und jetzt kann man es erkennen, ne? Ich glaube, wir müssen lernen, in verschiedenen Farben vom Evangelium zu reden. Ich glaube, wir müssen es so bunt bekommen, wie es irgendwie geht, weil die Menschen, mit denen wir zu tun haben, so unglaublich bunt und verschieden sind. Und an so unterschiedlichen Stellen von ihrer Suche nach Gott oder von ihrem Weg mit Gott, wenn sie schon länger mit ihm unterwegs sind. Und das Interessante ist, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, der hat tatsächlich, wie jetzt mein Computer, wenn ich die Farbtiefe verstelle, Millionen von Farben in dem drin, wie er das Evangelium erklärt hat. Zuerst mal ist es eine viel längere Geschichte, als die jemand kommt, stirbt, bezahlt den Preis und zack, mir geht's wieder gut oder Gott geht's wieder gut mit mir. Das allererste, was Jesus gemacht hat, als er öffentlich aufgetreten ist, ist zu sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das heißt, das Evangelium, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, war schon da, noch bevor Jesus gestorben ist. Gott war auch schon bereit, Leuten die Tür aufzumachen, um sie umkehren zu lassen und sie anzunehmen, bevor Jesus gestorben ist. War das sozusagen nur eine Abbuchung so auf Kredit, weil schon klar war, wie die Geschichte weitergehen würde? Schwer zu sagen. Aber dieses Evangelium war eine Geschichte, von der die Propheten im Alten Testament schon angefangen haben zu reden. Und Jesus nimmt es und erzählt das nächste Kapitel davon. Und wir schauen jetzt wieder auf Jesus zurück und sagen, natürlich war das Kreuz und war die Auferstehung nochmal ein weiteres Kapitel. Aber diese Geschichte ist viel größer. Und was Jesus in diesem allerersten Mal sagt, wo er über das Evangelium spricht, hat nichts damit zu tun, dass Leute in den Himmel kommen. Aber es hat alles damit zu tun, dass der Himmel zu den Leuten kommt. Diese Geschichte ist nicht nur länger, sondern sie ist auch weiter oder größer. Es geht nicht nur darum, dass hier ein rechtliches Problem zwischen Gott und Menschen beseitigt wird, sondern es geht darum, und so hat uns Jesus ja gelehrt zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dass Gottes Wille auf der Erde passiert. Dass die Art und Weise, nicht nur wie wir als Einzelne leben, sondern wie unser Zusammenleben funktioniert, wieder auf eine richtige Grundlage gestellt wird. Dass das so funktioniert, dass Gott uns anschaut, wie wir miteinander umgehen und dass er sich freut, dass es ein Lächeln auf sein Gesicht zaubert. Und damit habe ich auch schon gesagt, dass es nicht nur eine Geschichte für Einzelne ist, so kommst du mit Gott in Ordnung, sondern eine Geschichte von, und das war es schon immer, von der ganzen Gruppe. Eigentlich eine Geschichte von der ganzen Menschheit. Eigentlich eine Geschichte, wie Gott möchte, dass es überall auf der Erde funktioniert und wie es eines Tages auch werden wird. Und es ist zuletzt eine Geschichte, in der Gott nicht zuallererst als der Richter auftritt. Es ist auch nicht eine Geschichte, in der er in der Rolle des Anklägers ist oder für uns besonders nett, beides auf einmal, wo du in die Zwickmühle genommen wirst, von rechts und von links. Er ist angeklagt und dann wird das Urteil über dich gesprochen. Gott taucht durchaus ab und zu in der Bibel in solchen Rollen auf. Aber wenn wir sehen, wie Jesus von Gott redet, dann ist Gott nicht zuallererst der Richter. Nicht der, der uns mit Forderungen oder vielmehr mit unseren Versäumnissen und unserer Unfähigkeit, seine Forderungen zu erfüllen, konfrontiert, sondern der, der sagt, ich bin auf deiner Seite. Eigentlich ist die Geschichte, die Jesus erzählt, eine Befreiungsgeschichte. Und er erzählt in dem Volk, das nach Befreiung geschrien hat, das sich unterdrückt gefühlt hat. Und das ist ein Punkt, an dem können wir uns identifizieren. Nicht, weil wir jetzt politisch groß unterdrückt werden. Da geht es uns eigentlich relativ gut. Wir sind nicht mehr besetzt. Ich wohne in Erlangen in einem Wohngebiet, das auf einem ehemaligen Kasernengelände von den Amis errichtet wurde. Da wurden die ganzen Panzergaragen platt gemacht und jetzt steht unser Haus und noch viele andere da. Wir sind nicht mehr besetzt, nicht mal mehr von den Amerikanern, wo man nicht so genau wusste, Besatzer oder Befreier. Aber egal. Es gibt noch viele andere Dinge, wo wir uns ohnmächtig fühlen, wo wir uns machtlos fühlen, wo wir Zwänge erleben, aus denen wir nicht rauskommen, zumindest nicht ohne Hilfe und manchmal selbst mit Hilfe anderer, nur in Ansätzen. Dinge, Kräfte, die auf unser Leben einwirken und die uns kaputt machen und von denen wir auch befreit werden müssen. Und noch schlimmer, Dinge, die uns kontrollieren, die uns beherrschen, die wir nicht mal mehr merken und wahrnehmen. Die wir vielleicht dann mal wahrnehmen, wenn wir mal krank sind und 4 Wochen auf Eis gelegt werden und anfangen, über unser Leben nachzudenken, weil wir aus dem ganzen Dreh draußen sind. Oder wenn wir mal in eine völlig andere Kultur gehen und sehen, Leben könnte auch ganz anders funktionieren und dann sagen, warum machen wir eigentlich all die Dinge, die wir machen, so wie wir sie machen? Was hat Jesus jetzt eigentlich darüber gedacht, dass er diesen Weg ans Kreuz geht? Ab einem bestimmten Punkt hat er ja angefangen, darüber zu reden, dass er sterben wird. Zur großen Begeisterung seiner Jünger, die ihm das versucht haben, gleich wieder auszureden, zumindest Petrus, aber können getrost davon ausgehen, dass er das nur als Stimme des Kollektivs gemacht hat. Jesus hat gar nicht viel darüber gesagt, aber er hat ein Zeichen gegeben, das erklärt hat, wie er seinen Weg und wie er sein Schicksal sieht. Und dieses Zeichen war das letzte Passa, was er mit seinen Jüngern gefeiert hat. Es gibt ja diese letzten paar Tage in Jerusalem, als Jesus kommt. Es gibt zwei Aufgaben, die nach jüdischem Verständnis der Messias zu erledigen hat. Die erste Geschichte war, er muss den Tempel irgendwie wieder neu ordnen oder am besten neu bauen. David und dann Salomo, die Könige, deren Aufgabe war es, den Tempel zu bauen und dafür zu sorgen, dass der Gottesdienst da eingerichtet wird. Und der Erbe Davids oder der Sohn Davids, der hatte nach jüdischem Verständnis den Auftrag, den Tempel wieder in Ordnung zu bringen. Deswegen war ja der Herodes so stolz darauf, dass er den Tempel gebaut hat, weil das sein Anspruch war, zu sagen, ich bin der verheißene Retter. Und jetzt kommt jemand, und für viele Juden war dieser Tempel kein richtiger Tempel und waren die Priester korrupt. Und dann kommt jemand wie Jesus in den Tempel und unterbricht zumindest für einen Augenblick diesen Gottesdienst, indem er die Tische über den Haufen wirft. Und dann sagt in so einem ganz rätselhaften Wort, ich werde diesen Tempel abreißen und nach 3 Tagen wieder aufbauen. Und redet natürlich von sich. Was er eigentlich sagt ist, ich trete jetzt anstelle von diesem Tempel. Und dieser Tempel hat ausgedient, sein Zweck ist erfüllt. Der Ort, wo Gott und Menschen sich begegnen, wird nicht mehr dieses Gebäude auf diesem Berg sein, sondern die Schnittstelle zwischen Gott und Mensch, die bin jetzt ich. Und nur ein paar Stunden später sitzt er mit seinen Jüngern zusammen und sie feiern das Passa. Eine Sache, die jeder Jude mitfeiert, die jüdische Identität ausmacht, wo man sich erinnert an dieses eine große Ereignis, aus dem dieses Volk eigentlich hervorgegangen ist, wo Gott sie als Sklaven in Ägypten gehört hat und dann ihnen den Weg aus dieser Sklaverei rausgebahnt hat. Und dann schaut Jesus, während er das feiert, bei diesem Essen nach vorne und sagt, und mit dem, was mir jetzt bevorsteht, wird sein wie damals. Also er steht praktisch in den Fußstapfen des Mose und er sagt, dieser Tod, der mich jetzt erwartet, der wird die endgültige Befreiung sein aus der Sklaverei. Nicht der Sklaverei der Römer zuallererst, sondern aus der Sklaverei von all diesen Kräften, die uns als Menschen von Gott trennen, die uns voneinander trennen, die uns kaputt machen, die unser Leben von innen heraus zerfressen und zerstören, die uns in alle möglichen Zwänge und Abhängigkeiten stürzen, die nicht gut für uns sind, die dafür sorgen, dass Hass und Gewalt unter uns immer noch so hoch im Kurs stehen und als Lösung unserer Probleme verstanden werden. Da schaut er nach vorne. Und wir können es mal kurz lesen, was er da sagt über diese große einmalige Befreiungstat, auf die er da schaut. Als die Stunde gekommen war, begab er sich mit den Aposteln zu Tisch und er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr gesehnt, vor meinem Leiden, da schaut er schon nach vorne, dieses Passamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Beim Propheten Jesaja findet sich schon diese Vision von einem großen Mahl, zu dem alle Erlösten aus allen Völkern kommen und vor Gott sitzen und essen und feiern. Und dieses Mahl ist sozusagen das Symbol für das Reich und für die Herrschaft Gottes. Und dann geht es weiter und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander, denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Er redet jetzt nicht davon, dass das Reich Gottes erst 2.500, 3.000 Jahre später kommt, sondern er redet davon, dass dieses Reich Gottes praktisch vor der Tür steht, mit dem, was ihn jetzt erwartet. Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist jetzt eine interessante Geschichte, denn im Hintergrund von dem, was Jesus jetzt erzählt, und im Hintergrund von dem, was diese ganzen Tage, die er da in Jerusalem verbracht hat, bevor er hingerichtet wurde, hört er immer die Worte des Propheten Zacharia. Und wenn wir die jetzt gleich nochmal dazu lesen, dann wird auch klar, was er eigentlich mit dem Blut gemeint hat. Nämlich nicht das Blut eines Opfers, das dazu da ist, das primär dazu da ist, Schuld zu tilgen, sondern da geht es um einen Bundesschluss. Auch da ist mit Blut hantiert worden. Aber nicht, weil da Schuld weggeräumt werden musste, sondern weil klar war, hier verbindet sich ein Leben mit dem anderen. Und so sagt der Prophet Zacharja: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Weihnachten steht vor der Tür, da hat der eine oder andere vielleicht schon im Ohr vom Händel. Siehe, dein König kommt zu dir, er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Und jetzt kommt die Aufgabe dieses Königs. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Vernichtet wird der Kriegsbogen. Er verkündet für die Völker den Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Warum es vom Euphrat anfängt, weiß ich nicht genau, aber immerhin. Es reicht bis an die Enden der Erde und das ist, was für uns zählt. Auch deine Gefangenen, und jetzt kommt der Aspekt von Befreiung, werde ich, und hier kommt das Zitat, um des Blutes deines Bundes willen freilassen aus ihrem Kerker, der wasserlosen Zisterne. Also viel trostloser kann man sich gar nicht mehr vorstellen, eine wasserlose Zisterne. Ein abgelassenes Schwimmbad so ungefähr, ein leerer Wasserspeicher. Kehrt in Scharen zurück, ihr Gefangenen, voll Hoffnung. Ja, heute verkünde ich die doppelte Zahl, führe ich zu dir zurück. Kehrt zurück. Die Gefangenen kehren zurück. Und da ist wieder dieses Motiv da, der Exodus, der Auszug aus der Gefangenschaft, die Rückkehr aus dem Exil. Und wenn wir von daher fragen, was wollte eigentlich Jesus sagen über seinen Tod, dann, wie gesagt, was ich vorher karikiert habe, ist nicht alles falsch. Es ist nur einfach ein bisschen wenig. Und vielleicht fangen wir auch am falschen Punkt an, es zu erklären und machen es uns deswegen schwer für uns selber wie für andere. Der erste Punkt, den Jesus damit macht, ist: Gott ist nicht der, der sich von uns distanziert und der sagt, erstmal muss hier aufgeräumt werden, bevor ich wieder was mit euch anfangen kann. Sondern Gott ist der, der auf unsere Seite kommt, der sich mit uns identifiziert, der sagt, ich kann es nicht mit ansehen, das Leiden, die Zerstörung, die Unfreiheit. Ich habe es gesehen und ich lasse euch nicht allein. Der zweite Punkt ist, Gott befreit uns aus der Unterdrückung. Damals in Ägypten war es dieses Weltreich, dieses Imperium, was Leute versklavt und unterdrückt hat. Israel ist befreit worden. Zwischendurch hat es versucht, auch mal ein bisschen Imperium zu spielen. Und da hat Gott dann nicht mitgespielt, sondern zumindest in seiner politischen Existenz ist es dann so zerbrochen oder untergegangen, dass der Weg ihm abgeschnitten war. Weil die Sache, die Gott sucht, ist, er möchte eine Gruppe von Menschen, die im Angesicht all dieser Imperien der Welt und deren Namen wechseln und deren Formen wechseln. Und wenn es nicht unser Staat ist, ich kann nur sagen, ich komme aus einer Stadt, in der gibt es ein Imperium, dessen Namen siehst du immer. Ich habe einen Freund aus England, immer wenn wir an einem Siemens-Verwaltungsgebäude vorbeifahren, sagt er, Territorial Spirit. Und er hat was Richtiges getroffen. Nicht, dass da irgendwelche Dämonen in der Vorstandsetage säßen oder so, aber ihr habt wahrscheinlich alle in den letzten Monaten oder Wochen gelesen, der Konzern kommt überhaupt nicht mehr aus den Schlagzeilen. Aber was da passiert, das ist ein Imperium. Das wird gesteuert, scheinbar von Menschen, aber eigentlich steuert es und regelt sich selber und Menschen dienen nur diesem Imperium und viele gehen dabei kaputt. Natürlich schafft es auch was, Sicherheit, Arbeitsplätze, Wohlstand und so weiter. Es ist nicht alles nur schlecht, aber es hat einen hohen Preis. Und es ist nur ein Beispiel dafür, wie viele Imperien es gibt, denen wir dienen. Und wenn die gut funktionieren, dann können wir uns nicht mal eine Alternative vorstellen. Punkt 4 in der Offenbarung heißt, wer kann ihm widerstehen? Also diese ultimative Kapitulation der Köpfe vor dieser Wirklichkeit. Und Jesus sagt, keins dieser Imperien darf euch mehr beherrschen. Keins dieser Reiche darf euch kaputt machen. Und dann auf einmal sind wir raus aus dieser Schere zwischen hier sind die Opfer und da sind die Täter. Gott bietet uns beides an, wir sind auch beides. Du kannst da, wo du Täter gewesen bist, aus der Rolle aussteigen, genauso wie da, wo du Opfer gewesen bist. Da, wo du Sieger gewesen bist, brauchst du dir nichts einzubilden auf deinen Sieg, und da, wo du Verlierer gewesen bist, brauchst du dich nicht fertig zu machen, weil du verloren bist. Und worum es Gott eigentlich geht, ist nicht, wie ein Freund von mir gesagt hat, möglichst viele Hintern in den Himmel zu bekommen, sondern hier, auch jetzt schon, auch wenn diese Welt immer noch gefallen und unvollkommen und völlig zerrissen ist, und wenn da immer noch diese ganzen Dinge völlig unkontrolliert laufen, wenigstens in Ansätzen zu zeigen, dass sein Ziel die Wiederherstellung aller Dinge ist. Aller Dinge. Als ich in dem Al Gore-Film war, ganz am Ende im Abspann von Eine unbequeme Wahrheit, wo es über die Klimakatastrophe geht, die von Tag zu Tag wahrscheinlicher wird und deren Konsequenzen verheerend ausfallen können, und wo viele von uns sagen, und das ist genau der Punkt, was kann denn ich schon machen und deswegen auch nichts machen? Dann sagt der Al Gore, wenn Sie an die Kraft des Gebets glauben, dann beten Sie, dass Leute die Kraft finden, etwas zu ändern. Und hat er genau den Punkt erwischt. Dass wir überhaupt die Vision haben, Gott könnte was anderes vorhaben, als diesen ganzen Planeten einfach umkippen und hops gehen zu lassen. Und hoffentlich wenigstens unsere Seelen dabei ins Trockene zu kriegen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Jesus auferstanden ist, weil er ist der Prototyp der neuen Schöpfung. Das Exemplar, was jetzt in Serie geht. Und wir sind die Serie. Und schließlich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit besteht für Gott nicht darin, dass er unnachsichtig jede Übertretung ahndet und jeden dafür zur Rechenschaft zieht. Das ist unser Verständnis von Gerechtigkeit, die strafende Gerechtigkeit, die vergeltende Gerechtigkeit. Jeder bekommt, was er verdient. Und wenn das Gottes Gerechtigkeit wäre, dann hätten wir wirklich schlechte Karten vor ihm. Aber seine Gerechtigkeit, so wie es Jesus uns erklärt, besteht darin, dass er treu zu seinen Verheißungen steht. Und wenn seine Verheißung, und es fängt bei Adam an und es geht weiter über Noah, und dann geht es zu Abraham, zu David und die ganzen Propheten des Alten Testaments hindurch. Seine Verheißung ist, das Böse schließlich zu besiegen und Versöhnung und Wiederherstellung zu schaffen zwischen ihm und den Menschen. Und an dieser Verheißung hält er fest, ganz egal, wie intensiv wir ihm zuarbeiten oder nicht. Seine Ehre besteht nicht darin, dass er von uns oder von irgendjemand anders etwas fordert, das seine Ehre wiederherstellt, sondern seine Ehre besteht darin, dass er uns rettet aus dem Schlamassel, in das wir uns selber hineinmanövriert haben. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu der Frage, wie kann ich es meinem Freund erklären? Dann habe ich auf einmal eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Ich brauche ihm nicht mehr zu erklären, also hier hast du mal die schlechte Nachricht, du bist ein miserabler Sünder. Sondern ich kann zu ihm sagen, schau dich mal in der Welt um. Denkst du, nicht, dass da viel in Unordnung ist? Und irgendwo hat die Unordnung auch mit uns zu tun, aber es ist was viel Größeres. Und jetzt stell dir mal vor, Gott wäre bereit, uns dazu zu helfen, dass wir versöhnter, heiler, mehr wir selber sein könnten. Nicht nur das, dass wir eine bessere Welt schaffen, in der vielleicht unsere Kinder oder unsere Enkelkinder tatsächlich glücklicher werden können. Dass Gott diese Welt tatsächlich liebt und nicht aufgegeben hat. Und dann sagen, und da ist auch Hoffnung für dich und mich drin, auch Veränderungen von Dingen, wo wir vielleicht kapituliert haben oder mit denen wir uns jeden Tag rumschlagen, aber keinen Fortschritt finden. Da ist eine Hoffnung da, dass wir irgendwann mal die werden, die wir eigentlich sein könnten. Und dann geht es nicht so sehr um die Sachen, die alle schiefgelaufen sind in der Vergangenheit, sondern die Dinge, die noch möglich werden in der Zukunft, die Chancen und Gelegenheiten, aber die wir aus Angst oder aus Trägheit oder weil wir sie einfach nicht sehen, nicht packen. Ich stelle mir manchmal das jüngste Gericht so vor, wenn man überhaupt davon reden möchte, ab und zu muss man, nicht, dass ich irgendwo vor so einem Tribunal sitze und dann kommt so ein Staatsanwalt, ob es jetzt Gott ist oder der Teufel, spielt keine Rolle, und liest mir das alles vor, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben, und dann sagen die, was haben sie dazu zu sagen? Und ich sage, ich kriege keinen Ton mehr raus. Ich glaube, wenn es so etwas wie ein jüngstes Gericht gibt, dann ist es ein Kino, um wieder zurückzukommen, aber ich stelle es mir wirklich so vor. Und da läuft ein Film und Gott sagt, pass mal auf, ich will dir mal dein Leben zeigen, wie es hätte sein können, wenn du bereit gewesen wärst. Das sind die Dinge, die ich mir für dich ausgedacht hatte. Und dann läuft der Film. Und ich denke, ich sehe die falschen Abzweigungen, die ich hier oder da genommen habe, oder wo ich eben nicht mutig genug war, oder nicht entschlossen genug war, oder einfach total abgelenkt und zerstreut und denke mir, oh nein, wirklich Gott, und hier und da. Und am Ende laufen mir vielleicht auch die Tränen runter, aber dann sagt Gott, komm, kein Problem, dieses Leben ist nicht vorbei. Das hat erst gerade angefangen. Die paar Chancen, die du verpasst hast, ich wollte nur, dass du siehst, wie ich es wirklich gemeint habe für dich. Ich glaube, das ist das Evangelium, was wir sagen können. Gott hat einen Sinn, eine Aufgabe, was ganz Unverwechselbares, was nur du oder nur ich, jeder einzelne von euch hier ausfüllen kann. Das ist die Faszination. Und Jesus ist uns vorausgegangen und er hat selbst den letzten Feind, den Tod, besiegt, dafür, dass uns jetzt nichts mehr zurückhalten muss, genau diesen Weg zu gehen. Nicht nur, um selber glücklich zu werden, sondern um möglichst viele andere glücklich zu machen dabei. Und jede klitzekleine gute Tat, die wir tun, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu unserem Nächsten, wird in Ewigkeit Bedeutung haben. Nicht wie wir denken, morgen redet keiner mehr drüber. Das mag sein, aber Gott hat es nicht vergessen. Und irgendwann sammelt er alles ein und das sind die Bausteine, aus denen er dann letzten Endes diese neue Welt baut. Nichts von dem ist verloren. Und deswegen fasziniert mich dieses Evangelium so. Und ich hatte nur ein paar Minuten Zeit, um anzufangen, das zu entfalten. Es sind so viele andere Dinge, die man noch entdecken kann. Und von daher zum Schluss die Ermutigung an euch, kramt eure Bibel raus, lest, was Jesus gesagt hat. Denkt drüber nach, lasst Wurzeln schlagen in euren Herzen und lasst dieses Bild größer und weiter und bunter werden. Und dann werdet ihr entdecken, es kostet gar nicht mehr so viel Kraft, sich aufzuraffen und das zu leben und zu tun, sondern es treibt uns von innen aus. Weil das die tollste, die genialste, die unglaublichste Geschichte ist, die es auf der Welt gibt. Die alles übertrifft, was unsere Schriftsteller und Dichter und Märchen und Mythen jemals sich ausgedacht oder erfunden haben. Ich würde gern beten. Jesus, danke dafür, dass du uns die Tür aufgestoßen hast in ein Leben, was so reich und so voll Sinn und Kraft sein kann und was uns gleichzeitig so viel kostet und was dich so viel gekostet hat. Ich danke dir für dieses Bild von Gott, der nicht unser Feind ist, sondern der kommt, um uns zu befreien. Ich danke dir für diese Vision vom Himmel, hier in unserer Mitte, mitten auf der Erde. Und ich bitte dich, dass wir mit einem Körnchen davon heute hier weggehen können, das in uns Wurzeln schlägt, das wächst, das kräftiger wird und das wir mit anderen teilen können. Dass wir Leute werden, von denen Hoffnung ausgeht. In der Welt, die so oft resigniert und kapituliert hat und die so wenig echte Hoffnung kennt. Amen.